Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
So, wenn ich nicht mehr heiser bin, dann hört ihr auch, was wir heute in der Sendung für euch mit dabei haben. Wir hören nämlich heute ein Schweizer Duo, das Jazz und Kammermusik sehr angenehm zusammenbringt. The Boss Ensemble mit, jetzt kommt's, Les Deux Cent Cinquante et Unième Jour. So heißt das Album. Hat sich der ganze Französischunterricht schon gelohnt. Danach geht es musikalisch komplett in eine andere Richtung, nämlich zu einer kleinen lokalen US-Band, die ihr eigenes Genre erfunden hat, nämlich Emotional Ska Core. Ich habe also vor, Thorsten ein bisschen zu quälen. Und hier heißt das Album, genau wie die Band, nämlich Grey Matter. Unser philosophisches Thema heute heißt Heimat. Das ist ja ein Wort, was in Deutschland immer ein bisschen unter Strom steht, sagen wir mal so. Und zum Schluss verkosten wir ein Bier mit Wurzeln im Norden, nämlich das Flensburger Strandlager. Damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der nimmt euch mit auf eine Reise nach Frankreich und in die Schweiz und zu The Boss Ensemble und zu diesem wunderschönen Namen, den Jenny gerade schon ausgesprochen hat, nämlich 251 Jour. So heißt das Album. Von den beiden Menschen, es handelt sich nämlich um ein Duo. Und die eine, das ist die Cellistin Fanny Balestro, die kommt aus Frankreich und der Komponist und Pianist Julien Boss kommt aus der Schweiz. Die beiden, und nicht nur die beiden, sondern auch die Musik auf diesem Album, muss man sagen, da bewegt sich das alles so zwischen Jazz und Klassik und verbindet Komposition und Improvisation. Julien Boss ist dabei besonders von der Verbindung von Klavier und Akkordeon inspiriert, obwohl wir Akkordeon hier auch wirklich gar nicht hören, sondern nur ausschließlich das Piano. Das Ensemble entstand aus einer künstlerischen Idee, eigene Musik zu komponieren und mit anderen Musikern zu musizieren. Und Fanny Balestro tritt regelmäßig mit verschiedenen Orchestern auf und bringt wiederum ihre Erfahrung aus verschiedenen musikalischen Genres mit ein. Ja, und so trifft ihr eben Klassik mit der Cellistin Fanny Balestro auf Jazz eben mit Julien Boss. Und dieses Album erschien bereits im Februar 2026. Also schon ein bisschen länger her zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir sind ja jetzt im Moment schon im August angekommen, wenn wir diese Sendung hier aufnehmen. Es handelt sich um das zweite Album des Duos. Und entscheidend an dieser ganzen Geschichte sind nicht nur diese beiden, sondern auch Daniel Kinnath, weil der hat das Ganze nämlich getoningenieur sozusagen und auch das Mastering hat er gemacht und gemixt hat er das Ganze auch. Das soll nicht unerwähnt bleiben, weil das nicht ganz unwichtig für dieses Album ist. So, das ist mal wieder was ganz Eigenes, was wir hier hören. Ja, wie hast du das erlebt?
Allerdings, ja, du hast ja schon gesagt, die beiden MusikerInnen kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, das hört man auch und ich finde, dass sie das sehr fruchtbar zusammenbringen, um mal das Wort zu benutzen, weil Boss mit so einem Gespür für Improvisation da reingeht, was natürlich dem Jazz irgendwie angehört. Und das passt hervorragend zusammen mit dieser Disziplin und dem sehr langen Atem der Cellistin Balestro. Und daraus ergibt sich immer mal wieder ein bisschen Reibung, vor allem ergibt sich aber wahnsinnig Schönes. Ich empfand dieses Album als wahnsinnig angenehm, ohne jemals langweilig zu sein. Ich fand es als etwas, was ich unheimlich gerne mal live hören würde, weil da so viele Stellen auch einfach dabei waren, die so sehr nach auch einfach Spielspaß geklungen haben, wo ich mir dachte, das macht bestimmt Spaß, live zu spielen. Und wenn jemand etwas gerne live spielt, dann macht es auch Spaß, ihm zuzuhören oder ihr. Gleichzeitig ist das Ganze halt überhaupt nicht irgendwie effektheischend, sondern arbeitet so darauf hin, langsam nach und nach die Klänge zu entwickeln und viele Dinge bleiben auch durchaus lange im Kopf. Also es geht mir bei Jazz selten so, außer wenn es auch wirklich auf viel Wiederholung angelegt ist, dass mir Melodien so im Kopf bleiben. Es hat hier aber sehr gut funktioniert und all diese Faktoren machen es einfach zu einem richtig guten Album, das ich sehr genossen habe, muss ich sagen. Auch wirklich von der ersten bis zur letzten Minute.
Ja, es geht mir ähnlich. Vielleicht beschreibe ich erstmal so ein bisschen, was hier so passiert. Also es geht auf diesem Album eher so um Assoziationen, Atmosphären, Stimmungen und Klangfarben, denn um konkrete Geschichten. Also die 14 Stücke, die sind nicht irgendwie miteinander verbunden oder irgendwie so. Die stehen alle mehr oder weniger für sich. Es gibt natürlich einen roten Faden, der ja schon im Entree von uns erwähnt wurde, aber die 14 Stücke sind nicht miteinander irgendwie verwoben. Das Album ist etwas über eine Stunde lang, was überhaupt nicht ins Gewicht fällt, weil man es schlicht überhaupt gar nicht merkt. Ich jedenfalls merke es nicht. Das Album ist viel zu schnell zu Ende und wenig überraschend steht natürlich der intensive Dialog zwischen Klavier und Violoncello im Mittelpunkt. Man hört diesen Spagat zwischen Komposition und improvisatorischer Freiheit. Und wir hören viel Lyrisches und Rhythmisches. Und dadurch entstehen eben diese Klanglandschaften, die mal meditativ, mal transparent, mal energetisch, mal rhythmisch und mal posierend sind. Und was das Improvisieren angeht, hier seien besonders die beiden kurzen Improvisationsstücke Impromptum 1 und 2 erwähnt. Da machen die beiden nämlich genau das. Das unterstreicht nämlich den improvisatorischen Kern dieses Ensembles und dieses Albums. Nun, es handelt sich ja um Klavier und Cello. Es ist ja auch eine eher ungewöhnliche Kombination im Jazz, in der Klassik ja gar nicht. Da ist es ja gang und gäbe. Aber hier im Jazz, wo wir uns ja mehr oder weniger jetzt befinden, ist es doch recht ungewöhnlich. Und da muss man sich dann die Frage stellen, ist das Jazz oder ist das vielleicht doch eher neue Musik? Also Klassik. Tja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schwer zu sagen, ne? Ich finde auf jeden Fall, dass es toll ist, wie diese beiden Genres miteinander verbunden werden, wie das miteinander sich verbindet. Und daraus entsteht dann was Neues. Neue Jazzmusik vielleicht. Oder so ähnlich. Ne? Und natürlich geht es hier um den schon erwähnten Dialog. Schließlich handelt es sich ja um zwei Instrumentalisten und dieser Dialog ist zum Teil recht frei. Das ist dann wieder typisch Jazz und manchmal eben komponiert. Und was dann wieder eher so in die Klassik gehört. Und das Ganze ist dann eben kammermusikalisch in Szene gesetzt. Was auch unfassbar toll ist. Und es handelt sich nicht um Muckermucke. Hier geht es wirklich um die Musik und nicht darum, wer wie weiß, wie gut spielen kann. Weil das können beide, keine Frage, darum geht es nicht. Aber darum geht es auf diesem Album eben auch nicht. Und das ist dann vielleicht auch wahres Können, ne? Dass man das gar nicht mehr beweisen muss. Und es ist eines dieser Alben, die man vielleicht sich ein bisschen erarbeiten muss, aber wenn man das hat, dann ist das aber mal sowas von eine Reise wert, wirklich aber sowas von. Und dann findet man unfassbar schöne Momente auf diesem Album und spannende dazu. Seien es eben die schon erwähnten Impromptum 1 oder 2 oder auch die anderen Stücke. Es ist ein unfassbar tolles Album. Zwei grandiose MusikerInnen und eine unfassbare Produktion. Weil klanglich überzeugt die Produktion ebenfalls und zwar auf absolut höchstem Niveau durch wirklich eine außergewöhnliche Transparenz. Also mal wieder genau das Richtige für mich, ne? Ihr wisst ja, ich und der Kompressor, das sind ja nicht so die Freunde, wenn es nicht um Sprache geht. Hier bei uns okay, aber so in der Musik finde ich es eigentlich nicht so cool. Dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber dem Ganzen. In Maßen eingesetzt finde ich das toll, aber bei sehr vielen Aufnahmen ist mittlerweile alles zu komprimiert. Ich dachte eigentlich, wir hätten das hinter uns. Es scheint gerade wieder ein bisschen Trend zu sein. Das finde ich sehr furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, hier ist das auf jeden Fall überhaupt nicht der Fall. Das Klavier bekommt den Raum, den es braucht, um so zu klingen, wie es eben klingen soll. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Cello. Hier hört man nicht nur die Instrumente, sondern auch die Menschen, die diese spielen. Das Atmen, den Anschlag und sogar die Textilien, wie sie sich, wenn sie Arme und Beine bewegen. Das unterstützt natürlich den kammermusikalischen Charakter dieses Albums und natürlich auch den Live-Charakter. Live on tape, wenn man so will. Außerdem schafft es natürlich auch eine Dynamik und eine Präsenz, die bei zu viel Kompression natürlich gern mal verloren geht. Also ich bin geradezu hingerissen von dieser Produktion. Ich weiß gar nicht, ob es Daniel Keenath oder wie auch immer ist. Was er auf jeden Fall hier gezaubert hat, ist schlichtweg phänomenal. Und wunderschöne Musik ist das eben auch noch. Und weil ich ja hier in der Lage bin, das Ganze auch über eine adäquate Anlage zu hören, über eine adäquate HiFi-Anlage, dachte ich so bei mir, als ich dieses Album hörte und ich habe es rund um die Uhr gehört, ich habe es mittlerweile auch gekauft, wie sich das gehört, dachte ich so, oh mein Gott, die armen jungen Menschen. hören sie doch diese Sachen über ihre Brüllwürfel. Und das ist ja schrecklich. Das ist ja furchtbar. Das ist ja entsetzlich, was ihnen entgeht. Also ich wirklich, ich habe das so genossen und dachte so, meine Güte, die armen Menschen, die wissen gar nicht, wie gut dieses Album klingt. Das ist, also...
Es bleibt ihnen verborgen.
Es bleibt ihnen verborgen, genau. Grauenhaft. Wirklich. Also, wenn es jemals einen Grund gab, ein Album über wirklich teure Kopfhörer oder gute Kopfhörer, müssen ja nicht unbedingt immer teuer sein, aber gute Kopfhörer und eine gute Anlage zu hören, dann ist es dieses Album. Wirklich, weil hier stimmt wirklich alles. Also das, ich habe 3 Mega-Favoriten im Moment für dieses Jahr. Und das ist eins dieser 3. So viel kann ich schon mal sagen. Also damit dürfte auch klar sein, wie ich das Album bewerte. Ja, jetzt ist dieses Album im Jahre 2026 erschienen und nun wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Meine muss ich ja gar nicht mehr abgeben eigentlich.
Das stimmt. Ja, das ist ein wahnsinnig gut durchdachtes und gleichzeitig mit viel Herz gespieltes Album. Das kann nur rennen. Also,
absolut.
Das ist einfach gut.
Schließe ich mich an, gibt es nichts hinzuzufügen. Wir haben gehört The Boss Ensemble und das Album Le 251e Jour. Und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir. Und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das mehr oder weniger unfallfrei über die Bühne gebracht haben, den Namen dieses Albums.
Le 251e Jour. Und noch was gelernt haben
dabei. Nicht wahr?
Herrlich, herrlich, herrlich. Dann auch in den Szenenwechsel, würde ich sagen, von dem stillen, angenehmen Zwiegespräch zwischen Klavier und Cello, kommen wir zu etwas mehr Punk und kommen wir zu einem Genre, das sich da selbst benannt hat als Emotional Ska-Core. Da steckt ein bisschen was dahinter. Also eine Menge Emotionen von sich gibt, sowohl musikalisch wie auch lyrisch. Wir sprechen hier von Grey Matter. Das ist eine kleine lokale Band, oder gar nicht so kleine, aber sehr lokale Band aus Lansing, Michigan. Auch die Stadt fällt einem jetzt nicht als erstes ein, wenn man an Musik denkt. Und auch über die Bandgeschichte ist online sehr wenig zu finden, denn Grey Matter operiert eher so ein bisschen im Do-it-yourself-Untergrund, fernab von großen Labels, wie sich das für punknahe Dinge halt auch eigentlich gehört. Oder zumindest, man gewohnt ist. Einiges lässt sich zur Musik schon mal aus der Besetzung ablesen. Also wir haben einen Bariton-Saxophon und der Herr namens McDoyle singt auch gleichzeitig. Wir haben eine Trompete, wir haben eine Gitarre, wir haben einen Bass und wir haben Schlagzeug und Percussion. Und der Schlagzeuger Willow LaForge hat gleichzeitig auch die Aufnahmen gemacht. Gemischt und gemastert wurde das Album von Tyler Floyd. Allesamt keine Ahnung, wer das ist, weil... Es gibt nicht viele Infos über sie. Aber das Bariton-Saxophon und die Trompete verorten das Ganze schon mal relativ nah an sowas wie Ska und Two-Tone. Und das Wort Ska-Core verweist damit ja auch auf die Verschmelzung von Ska und dieser Hardcore-Punk-Energie, also schnellem Tempo, druckvolle Gitarren, einer Musik, die vielleicht nicht immer allzu musikalischen Anspruch ernst nehmen muss, wo es mehr um die Lyrics geht und darum, Botschaften zu übermitteln. Naja, das Emotional in dem Genrenamen bezeichnet eben den Einfluss aus dem Emo- und Post-Hardcore-Bereich, also diese Verletzlichkeit, die großen Gefühle und diese ganz oft nach innen gerichtete, oft eher theatralische Verzweiflung, die hier bei Grey Matter dann eben durch den Ska und diese Tanzbare aus dem Ska, der dem Reggae auch sehr nahe ist, aufgebrochen wird. Erstmal keine schlechte Idee, das zusammenzubringen. Und für mich als Kind der Nullerjahre durchaus ein sympathisches Genre. So, hast du es überlebt?
Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, Bariton, Saxophon, Trompete, Gitarre, Bass und Drums ist auf jeden Fall mal eine Kombination, die drollig ist. Und das in Kombination mit der Musik ist auf jeden Fall schon mal mehr als drollig, weil in dieser Besetzung wird ja gepunkt, was das Zeug hält. Und da muss man sagen, ja, aber auf amerikanische Weise, denn mit britischem Punk hat das hier gar nichts zu tun. Man hört sofort, dass das aus den USA kommt, Green Day und Co. lassen grüßen und alle anderen auch. Also haben wir es hier mit verzerrten und dicken Gitarren zu tun, die eben sehr ebenso rüberkommen. Ne? Und natürlich mit dem ein oder anderen Ska-Einfluss, den du gerade schon erwähnt hast. Will sagen, dass es sich hier nicht um The Clash oder Sex Pistols oder ähnliches handelt, sondern eher, was ja eher so der sehr britischen Linie des Punks entspricht. Aber da sind ja noch das Saxophon und die Trompete. Und die beiden geben dem Ganzen dann doch eine neue Komponente hinzu. Also haben wir es nicht mit einem weiteren Hardcore-Emo-Blablabla-Album zu tun, was gähnend langweilig ist, sondern mit was, ja, was allein schon durch die Instrumentierung spannend ist. Und ansonsten geht das Album ziemlich nach vorne und erfüllt außer Trompete und Saxophon so ziemlich alle Klischees, die es eben so gibt. Gäbe es diesen beiden Instrumente nicht, so würde ich wahrscheinlich ja, in kürzester Zeit müde abwinken. Aber nun sind sie ja nun mal da und so höre ich, muss ich sagen, gut gelaunt und hocherfreut den Klängen dieses drolligen Albums. Denn es handelt sich ja wohl um das letzte Album der Band. Müssen wir mal abwarten, ne? Ich sag nur Blumfeld, nun gut. Schauen wir mal. Die bringen übrigens demnächst ein neues Album raus. Oh, wie Jenny sich freut.
Oh ja.
Sie freut, hat sich immer schon so über die neuen Jochen Distelmeier-Alben gefreut. Und jetzt kommt das alte Blumfeld zurück. Herrlich. Ach, das wird ein Fest.
Herrlich sehr, ich freue mich innerlich, ja.
Ich weiß. Nun gut, also dieses Album fungiert auf jeden Fall als persönliche Bewältigung und Reflexion einer, ja, chaotischen Welt. So, also haben wir schon öfter gehört und ist in diesem Fall auch so. Die Band verarbeitete darin wohl die intensiven Erlebnisse und gesellschaftlichen Krisen der letzten 5 Jahre, also in dem Fall 2021 bis 2026, in denen sie komplett in Eigenregie an den Songs geschrieben haben und die eben auch aufgenommen haben, die wir hier auf diesem Album hören. Und laut dem Statement der Band ist das Album ein musikalischer Versuch, ich zitiere, einen Sinn in dieser chaotischen Welt zu finden. Es geht um das Gefühl von Isolation und die Frage, wie man emotionale und gesellschaftliche Belastungsproben übersteht. Es geht darum, trotz aller Rückschläge neue Wege zu finden, darum auch ein bisschen der Realität zu entfliehen und gemeinsam etwas Neues aufzubauen. Und natürlich auch darum, Vergangenes loszulassen und nach vorne zu blicken. Klar, ne? Letztes Album und so. Ja. Ist auf jeden Fall wieder was Neues. Kannte ich vorher nicht. Ich bin ja eher Brite, wenn es um so derlei Musik geht. Finde das Album aber trotzdem bemerkenswert. Ist ein bisschen viel Kompressor drin, müssen wir nicht drüber reden. Aber ansonsten erfreulich. Und quälen wolltest du mich. Ja, wait for it. Hold my beer.
Dafür war es nicht schlimm genug. Komm vielleicht dieses Jahr noch, mal schauen. Nein, tatsächlich, lustigerweise, ich bin fest davon überzeugt, dass Bandcamp mir diese Band und dieses Album vorgeschlagen hat, wegen dieser wunderbaren Bielefelder Jazzband, die wir kürzlich in Bremen kennengelernt haben. Die ich jetzt gerade vergessen habe, die aber heißen Bonsai.
Genau, Bonsai.
Die nämlich ja auch, also die ja überhaupt nicht so punkig unterwegs sind, aber die auch irgendwie so eine... sehr, wie soll man das sagen, nicht alberne, sondern so eine leicht, so eine Art von Humor haben oder so eine Art von Haltung haben und natürlich auch den Klang durch das Baritonsaxophon, die hier irgendwie ähnlich sind. Das ist zumindest meine These dazu, wie dieses Album mich überhaupt erreichen konnte. Auf der anderen Seite kann man mich natürlich sowohl mit Punk als auch mit Ska durchaus bekommen. Ich habe nie viel Ska gehört, aber ich war lustigerweise mal... Ich weiß gar nicht, ob Monate oder Jahre, weil das ist total verschwommen, mal in einer Band und das war tatsächlich eine Ska-Band. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung von Ska, aber dementsprechend erfolgreich war auch diese Band. Deswegen hatte ich ein bisschen nostalgische Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefiel mir gleich sehr gut. Vor allem diese Kombination aus diesem nach innen gekehrten Emo mit diesem völlig nach außen tanzbar, hau drauf, Ska, bei dem man halt irgendwie wild durch die Gegend hüpft, war schon irgendwie eine coole Idee und klingt irgendwie immer so ein bisschen leicht angejazzt durch das Saxophon. Ja, eigentlich nett. Kann man machen. Die auch anscheinend gerade aus ihren Räumlichkeiten geworfen worden sind. Das ist sehr schade. Gut, aber so ist das, ne? Je mehr Punk, umso prekärer vielleicht die Situation. Keine Ahnung.
Kann sein.
Was der Hintergrund da ist. Und das Album ist nun auch in diesem Jahr erschienen, im Jahre 2026. Das heißt, wir können es auch wieder bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das läuft.
Ja, das läuft bei mir auch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn man mal wieder irgendwas sehr linkspolitisches braucht, mit dem man seine Eltern aufregen möchte bei der nächsten Hochzeitsfeier oder sonst wo, wo man tanzen möchte, könnt ihr das mal auflegen. Macht Spaß, glaube ich. Das ist ja auch sowas, ne? Also die Texte sind wirklich sehr eindeutig. Da kann man nichts fehlinterpretieren eigentlich, weil es ist ziemlich klar, was sie da verarbeiten in den letzten 5 Jahren US-Politik, welche Haltung sie haben. Wird auch sehr klar ausgesprochen. Man versteht auch jedes Wort. Also herrlich. Ja. So stellt man sich das vor. Schön, also Grey Matter mit Grey Matter haben ein Läuft von Thorsten und ein Läuft von mir bekommen.
So nämlich.
So ist das. Und damit kommen wir zu einem philosophischen Thema, das je nachdem, in welchem Kontext man behandelt, ein bisschen heikel sein kann, nämlich das Thema Heimat. Mhm. Im Deutschen ja weckt sehr gemischte Assoziationen, denn klar, einmal soll Heimat natürlich ein ja wohliger Begriff sein für den Ort, in dem man verwurzelt ist oder den man irgendwie als sicheren Hafen, als Zuhause benennen kann oder zumindest mal als Ursprung der eigenen Identität. Gleichzeitig natürlich auch unangenehme Assoziationen, weil der Begriff nicht nur in den letzten Jahren politisch so aufgeladen worden ist von der extrem Rechten, sondern lange auch von den von völkischen Bewegungen instrumentalisiert wurde. Und daran ist nicht ganz unschuldig der gute Herr Heidegger. Deswegen wollte ich mit dem mal gleich anfangen, der Heimat nicht als geografischen Ort verstanden hat, sondern eher so als besondere Form des In-der-Welt-Seins. So hat er es genannt. Also für Heidegger ist die Heimat ganz eng verknüpft mit dem Begriff der Bodenständigkeit, also mit diesem Verwurzeltsein, das einem modernen Menschen vielleicht gerne mal verloren geht. Aber ja, das Ganze ist halt wirklich sehr belastet aus unserer Sicht von heute, weil sich das ganze völkische Denken des Nationalsozialismus der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts das Ganze benutzt hat, um diese ganze Blut- und Bodenkiste vor sich herzuschieben. Und das zwingt uns gewissermaßen jetzt halt genau hinzugucken, wo wir von Verwurzelung und von etwas Positivem reden und wo das Ganze in Ausgrenzung umschlägt für die Leute, die ihre Wurzeln woanders haben oder vermeintlich woanders haben. Deshalb gehen wir mal weiter zu den Menschen, die sich nicht so viel zu Schulden kommen lassen haben. Zum Beispiel Hannah Arendt, die wir in dieser Sendung ja sehr gerne besprechen und die eigentlich, ich glaube, mittlerweile in jeder Sendung vorkommt, oder?
Also ja, aber wenn nicht, dann doch, ich glaube schon.
Auf jeden Fall eine unserer Stammphilosophin, die hat aber auch einfach eine Perspektive, die sich irgendwie auf alles anwenden lässt, muss ich ehrlich sagen, das ist immer relativ einfach. Denn Hannah Arendt in diesem Fall ist ja selbst auch zu Staatenlosen geworden, verfolgt jenen Nationalsozialisten und der hat dementsprechend eine sehr persönliche Perspektive drauf. Für sie war Heimatlosigkeit oder eben der Verlust der Zugehörigkeit zu einem politischen Gemeinwesen eine der zentralen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Denn ja, sehr viele Menschen haben die Zugehörigkeit zu ihrer Heimat verlieren müssen. In ihrem Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft beschreibt sie, wie der Verlust der Staatsbürgerschaft nicht nur einen Verlust von Rechten bedeutet, sondern einen Verlust des Rechts, Rechte zu haben. Auch ein ganz wichtiger Begriff. Heimat ist dann also weniger eben dieses romantische Verwurzelungsgefühl, sondern für sie, wie so oft, eine politische Kategorie, der Ort, an dem eine Person überhaupt rechtlich existiert. Ganz wichtig, wieder so eine Sache, die man eigentlich erst vermisst, wenn sie nicht mehr da ist. Weil, also, solange ich Rechte habe, kann ich mit denen um mich werfen, aber das ist ein Privileg, das einem sehr schnell fehlt, wenn man sie nicht mehr hat. Ich habe im Zuge dieses Themas Heimat noch ein paar neue Philosophen aufgetan, die sich damit auch beschäftigt haben. Unter anderem ist da ein Ernst Bloch, den ich bisher nur vom Namen kannte, ein marxistisch geprägter Philosoph der
Hoffnung. Ja, den kenne ich. Das ist ein Theist.
Ein Theist, interessant.
Ein theistischer Marxist.
Ich glaube, da gibt es gar nicht so wenige.
Ja, macht ja auch Sinn.
Ne, irgendwie schon. In seinem Hauptwerk Das Prinzip Hoffnung hat er mal einen berühmten Satz geprägt, nämlich Heimat sei etwas, das, Zitat, allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Also das ist fast ein bisschen utopisch, also Heimat nicht als Vergangenheit, die man irgendwie verloren hat oder so, sondern als Zukunftsentwurf, also etwas, das noch entstehen muss, das gestaltet wird. Insofern kein Ort der Nostalgie, sondern ein Ziel, worauf man hinarbeitet, fand ich auch schön, also sehr hoffnungsvolles Bild von Heimat, das man in den Blick nehmen kann. Und das genaue Gegenteil von Heimat, wie ja auch schon bei Hannah Arendt, ist eben die Erfahrung des Exils, die ist zumindest literarisch auch sehr intensiv verarbeitet worden. In dem Kontext habe ich Jean Amery kennengelernt, das als österreichischer Jude, die auch Immigration und die KZ-Haft überlebt hat und in seinen Essays sehr eindringlich beschrieben hat, wie die Muttersprache für ihn zur letzten, oft einzigen Heimat geworden ist, nicht nur für ihn, sondern grundsätzlich, eben wenn man Land und Kultur verliert, dass die Muttersprache noch das bleibt, was man irgendwie Heimat nennen kann. Das ist schon irgendwie ein sehr, finde ich, sehr tragischer Blick, aber dann wiederum auch wieder ein hoffnungsvoller, wenn man zumindest noch etwas hat, an dem man sich festhalten kann. Und ja, vielleicht übergebe ich gerade erstmal hier das Mikrofon, bevor ich über die Gegenwart spreche.
Ja, also Heimat ist ja erstmal gar kein geografischer Begriff. Mhm. Davon muss man sich ja erstmal komplett lösen. Natürlich verbindet man das manchmal, ja, weiß ich nicht, mit irgendeinem Dorf oder einer Stadt oder einer Landschaft oder so. Aber damit hat sich dann eigentlich auch schon erschöpft, weil eigentlich ist Heimat ja vor allem Erfahrung von Vertrautheit, Zugehörigkeit und Erinnerung. Denn Heimat findet ja doch eigentlich deswegen statt, weil man sich mit etwas verbunden fühlt. Und das kann ja alles Mögliche sein. Also eigentlich entsteht sie dort, wo Menschen Beziehungen eingehen, wo Sprache vertraut klingt, wo Gerüche der Kindheit bestimmte Dinge wachrufen oder Musik zum Beispiel Erinnerungen weckt oder was weiß ich auch immer. Oft wird Heimat dann den Leuten erst dann bewusst, wie du gerade schon gesagt hast, wenn sie verloren geht oder wenn sich irgendwas verändert, wenn man einen Ort verlässt. Und man kennt dann nicht selten erst den wahren Wert des Ganzen vielleicht. Und in der Distanz merkt man erst, wie man mit dem Ganzen verbunden ist. Es ist ja auch klar, weil vorher war man ja drin und jetzt guckt man von außen drauf. Dort entdeckt man dann manchmal so Dinge, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und gleichzeitig ist Heimat natürlich auch nichts Starres, weil die kann wachsen, die kann sich wandeln und die kann auch mehrfach existieren. Menschen können auch ihre Heimat wechseln, neue Heimaten finden oder sich mehreren Orten gleichermaßen verbunden fühlen. Auch das geht ja, nicht wahr? Gerade in einer mobilen und globalisierten Welt, in der wir ja nun mal heute leben. Deshalb wird Heimat heute auch häufiger als etwas verstanden, was weniger ein Ort ist, als eher so, ja, eine Sache, die mit Menschen, Erfahrungen und gemeinsame Werte gebunden ist. So. Und natürlich spielte auch die Kultur eine zentrale Rolle, ne? Literatur, Malerei, Musik haben seit jeher bei der Frage eine große Rolle gespielt, was Heimat eben bedeutet. Zum Beispiel hat Reich Ranitzky immer gesagt, er hätte die Literatur als seine Heimat gefunden. Das wäre seine Heimat geworden. Da wäre er zu Hause. So, auch eine Möglichkeit, nicht wahr? Also es geht nicht um irgendwie idyllische Landschaftsbilder, sondern um Identität, um Erinnerung und die Suche nach einem Platz in der Welt. Musik hat da natürlich wieder eine besondere Kraft, nicht wahr? Weil die kann nämlich Erinnerungen wachrufen, ohne Worte zu benötigen. Wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, dass Musik eine Kraft hat, da brauchst du gar keine Worte mehr. Da muss niemand singen. Es reicht schon, wenn irgendwas spielt. Ein vertrautes Lied kann innerhalb von wenigen Sekunden Bilder, Gefühle und längst vergangene Momente zurückholen. Und uns wegtragen. Nicht wahr? Also ist Heimat weniger ein Ort, an dem man zurückkehrt, sondern eher ein Zustand, den man in sich trägt. Vielleicht, nicht? Und manchmal begegnet er einem in einer Landschaft, manchmal in einem Klang, einer vertrauten Stimme und manchmal eben auch in einem Musikstück, das das Gefühl vermittelt, angekommen zu sein oder irgendwo gewesen zu sein oder wie auch immer. Dialekt zum Beispiel, auch ganz wichtig, ist auch eine Form davon. Das ist dieses Vertraute, nicht wahr? Das ist vielleicht ganz wichtig. Und was man auf gar keinen Fall machen sollte, bei aller Schönheit, was Heimat so haben kann und allem, was so schön ist und so weiter und so fort, man darf natürlich nicht die Heimat romantisieren, weil unsere Romantiker gerade hier in Deutschland, also das ist auch eine der ganz fragwürdigen und zwiespältigen Geschichte. Also die Romantik war gar nicht so toll, wie viele immer denken. Da wurde Heimat nämlich ganz gewaltig romantisiert. Davor hätte zum Beispiel natürlich, und jetzt kommt der zweite, der natürlich in jeder unserer Folge immer stattfinden muss, Albert Camus.
Natürlich.
Natürlich, weil der natürlich sagt, dass der Mensch letztlich in einer gleichgültigen Welt unterwegs sei und das ja nun auch der Kern seines Gedankens vom Absurden ist. Und deswegen, Heimat entsteht daher nicht durch Geburt oder Herkunft für Albert Camus, sondern allenfalls durch das bewusste Leben im Hier und Jetzt, durch Solidarität mit anderen Menschen und durch die Annahme der eigenen Existenz. Also der Mensch schafft sich seine Heimat, indem er Verantwortung für sein Leben übernimmt und nicht indem er sich an Vergangenes klammert. Nicht? Sein berühmtes Bekenntnis heißt ja auch, mitten im Winter entdeckte ich in mir einen unbesiegbaren Sommer. Das ist vielleicht so für ihn sehr typisch. So. Und auch dieses Lebensbejahende eben, ne? Das ist ja ganz wichtig. Über Hannah Arendt hast du ja schon gesprochen. Sie würde Heimat also wie in so im klassischen Sinne, wie viele das verstehen, mit diesem, nehmen wir mal das Blut und Boden raus, aber auch dieses sich nach bestimmten Orten sehnen oder so, das ist ihr ja fremd gewesen. Sie hat ja auch immer gesagt, dass sie sich so mit Klassen und auch mit allen möglichen anderen Dingen gar nicht so richtig wirklich, sie kann da nichts für, keine große Sympathie oder beziehungsweise keine große Zuneigung dafür empfinden. Sie ist ausschließlich Zuneigung ihrer engsten Freunde und ihrer engsten Freunde und Menschen in der Lage. Alles andere ist für sie, also da ist sie nicht so in der Lage zu. Deswegen konnte sie das alles sehr sachlich immer sehen. Deswegen ist sie da, sieht sie das an, natürlich immer sehr politisch. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, wichtig war ihr natürlich das Recht, Rechte zu haben. Und das ist halt eigentlich für sie Heimat. Da, wo gleichberechtigte Bürger im öffentlichen Leben teilnehmen können, ne? So halt. Ja, und für Kant wäre das Ganze natürlich wieder moralisch. Logisch. Weil der war ja fest verwurzelt in Königsberg. Dachte aber zugleich ausgesprochen kosmopolitisch. In seiner Schrift zum ewigen Frieden entwickelt er die Idee des Weltbürgerrechts. Heute eine Selbstverständlichkeit für viele Leute, damals neu. Also die moralische Heimat des Menschen liegt seiner Meinung nach nicht in einem bestimmten Land, sondern in der Vernunft und im sittlichen Gesetz, das für alle Menschen gleichermaßen gilt. Heimat darf niemals dazu führen, andere auszugrenzen, laut Kant. Nicht wahr? Also, für Camus wäre, wie kann ich trotz der Fremdheit die Welt beheimatet leben, in der Welt beheimatet leben? Arendt würde fragen, wo kann der Mensch als politisches Leben wirklich dazugehören? Und Kant würde fragen, wie lässt sich Heimat mit der Würde aller Menschen vereinbaren? Nicht wahr? Für viele Leute beginnt Heimat da, wo Erinnerung stattfindet. Und ich glaube, das ist auch bei den meisten so. Nicht wahr? Aber ihren eigentlichen Charme erfüllt sie erst, wenn sie nicht zur Grenze wird, sondern zu einer Brücke. Nicht wahr? Camus hätte an die Freiheit erinnert, Arendt an die gemeinsame Welt. Nicht wahr? Und Kant an die universelle Würde des Menschen. Und zwischen diesen dreien entsteht so ein Heimatbegriff, der weder sentimental noch nationalistisch, sondern eben menschlich ist. Das ist doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte an der ganzen Sache, finde ich. Das ist ja auch erstaunlich aktuell, weil der Begriff Heimat wird ja politisch oft vereinnahmt und zeigt eben, dass diese drei Denker Heimat, dass für die bedeutet halt Heimat Offenheit, Verantwortung und gemeinsame Menschlichkeit. Und vielleicht sogar mehr als Herkunft, nicht wahr? Nun ist Herkunft nicht ganz wegzudiskutieren bei Heimat, das ist ja völlig klar, aber es hat auf gar keinen Fall was mit Ort an sich und als solches zu tun, sondern mehr mit den Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wie gesagt, manche Menschen können ja auch mehrere Heimaten haben, ne? Also von daher.
Richtig. Ja, also jeder, der sich nicht ganz zu Hause gefühlt hat in der, in Anführungsstrichen, Heimat, in der er oder sie aufgewachsen ist.
Zum Beispiel, ja.
Seine oder ihre Heimat später in anderen Gruppen
Absolut.
Gefunden hat oder in anderen Regionen oder beides, kennt das Gefühl, klar.
Natürlich.
Insofern, ja, es ist eben nicht der Heidegger-Nase. Heimat ist nicht etwas, das wir besitzen, das wir schützen müssen, weil es irgendwie ein Boden ist, auf dem wir irgendwie geboren oder worden sind oder auf dem unsere Vorfahren schon rumgelaufen sind, unsere Direkten, sondern es ist etwas ganz menschlich, wie du schon gesagt hast, was wir immer wieder neu herstellen, da wäre ich dann wirklich bei Bloch, gemeinsam mit anderen und eben auch mit denen, die gegebenenfalls neu dazukommen, die von einem anderen Boden kommen, sofern sich alle einig sind, dass wir hier zusammen leben wollen und auch Heimat entstehen lassen wollen.
Ja.
Das ist der wichtige Punkt.
Ja, hat er gut Kant gelesen.
Ja.
Ja. Der kommt übrigens.
Aber ein schöner Gedanke.
Der kommt übrigens genau wie unser ehemaliger Bundeskanzler aus Ludwigshafen.
Ah.
Ja.
Ja, das, okay.
Hat so einen kleinen Schlenker gemacht über die ehemalige Täter.
Mhm.
Nicht? Weil er ja. Nicht? Und so? überzeugt und so, Marxist, und hat dann gemerkt, nee, doch nicht. So dann doch nicht.
Spannend, spannend. Ja, du, am Ende ist mir so ziemlich jeder recht, der am Ende dabei ankommt, dass es wichtig ist, dass wir miteinander reden.
Ja, absolut.
Dass wir vorwärts gucken, dass
absolut.
Wir Vielfalt erhalten und befördern, die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit oder die Stabilität des Systems, wie auch immer das dann aussieht, irgendwie miteinander in Einklang bringen. All solche Sachen, dann bin ich dabei.
Also, jo.
Ob man sich dann Marxist nennt oder nicht, ist mir relativ wumpe. Ja, sehr gut. Schön, dann haben wir Heimat auch wieder gelöst. Ne? Mhm. Ich finde, wir könnten das Wort auch mal wieder richtig schön positiv aufladen.
Jo,
das
voll.
Ist wichtig. Ich habe keine Lust, mir jede Woche ein neues Wort von den möchte gerne Nazis wegnehmen zu lassen. Das regt mich wirklich auf. Und Heimat ist auch so ein Ding. Das muss nicht so ein extrem romantisiert traditionellen Touch kriegen und diese Blut- und Bodenblödsinnigkeit, sondern das kann auch wirklich einfach schöne Erinnerungen sein.
Jo.
Dinge, die man weitergeben möchte.
Absolut.
So. Sehr gut. Zum Thema Dinge, die man weitergeben möchte. Oder weiß ich nicht, vielleicht will man die auch nicht weitergeben, weil man sie einfach austrinken möchte, wäre da die Frage Bier.
Bier. So, wir haben es zu tun mit dem Flensburger Strandlager 0.0, also 0,0. Und das Strandlager kommt bei mir hier von um die Ecke. Also wenn der Wind richtig weht, dann kann man hier den Brauprozess riechen. Das tatsächlich.
Wenn es nieselt, dann kommt das Flensburger aus den Wolken.
Quasi. Das Ganze wird geklöppelt von der Flensburger Brauerei Emil Pedersen GmbH und Co. KG, nicht? Und dann ist das Ganze natürlich auch noch ein Lager. Und was ist Lager? Naja, Lager ist erstmal natürlich untergärig und erfordert niedrige Temperaturen, weshalb das Brauen vor der Erfindung der Kältemaschine auf die kühlen Wintermonate beschränkt war und wegen der guten Lagerungseigenschaften konnte es in Eiskellern bis zum folgenden Herbst gelagert werden, daher der Begriff Lager. Und diese Eigenschaft bezieht sich eben auch auf diesen Namen. So, wie viel Plato wir haben, wissen wir nicht. Alkoholgehalt ist 0,0. Wir haben eine Hopfenbittere von keine Ahnung. Normalerweise hat Flensburger Pilz ja 38, wir haben Brauwasser, Gerstenmalz, drei verschiedene, welche, weiß man nicht. Hefe, Hopfen, auch verschiedene, wie viel und welche, keine Ahnung. Darüber schweigen sich die Menschen hier ein paar Meter weiter aus. So, aber das klappt.
Wunderschöner Plop. Flensburg hat es immer hinkriegt, ne? Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich habe so viele Flaschen geploppt, nichts klingt wie Flensburg.
Nee, wir da haben die einen extra Mensch dafür.
Ja, das glaube ich
wirklich
sofort.
So.
Mich würde auch nicht wundern, wenn Sie ein Team von Sounddesignern haben.
Haben Sie
einfach
auch.
Für diesen ja. So klingt es dann auch. Also da, ne, wo man investiert, kriegt man wieder zurück.
Ja, ja.
Wunderschön. Wunderschön.
Man muss sich ja abheben, jetzt wo alle anderen, wo jeder und seine Oma ploppt.
Ja, das stimmt. Sie können es einfach. Gut, ich fand den Namen schön erstmal. Strandlager.
Strandlager, ja.
Mein klar, Strand, ne, klingt irgendwie nach Nordsee, Ostsee.
Ja,
entspannter Sommerabend.
Entspannter Sommer,
oh, passt halt auch gut. Strandlager, man lagert am Strand. Ne?
Ja, ja.
Dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist.
Also ich lager da nicht, aber.
Aber Menschen, es ist voll am Strand, wenn das Wetter schön ist.
Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Und wir haben einige hier in Flensburg.
Hm.
Nicht? Ja, ja. Das ist ja das mit dem
Meer. Farblich passt das Bier auch ganz gut zum Strand.
Ja.
Es ist sehr gelb, hellgelb.
Ja, 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 ist vor allem ein bisschen trüb, ne?
Ja, ja.
Bisschen mehr trüb auch, ist ja Hefe drin. Nicht? Ja, das Emblem ist ganz schnuffig, finde ich, dieses helle Blau, wie heißt denn das? Ja, keine Ahnung, habe ich vergessen. Helles Blau, keine Ahnung. So, Schaum ist okay stabil.
Ja, relativ feinporig.
Jo, so.
Ja,
passt. So, ja, mal gucken hier. Also, verriechen wir das Ganze mal nicht. Ja, typisch Flensburger natürlich Zitrus, ne?
Ja.
Übrigens schön, dass sie mal keinen Hopfenextrakt genutzt haben. Das ist auch mal ganz schön.
Sehr gut. Ja, es ist leicht blumig irgendwie, finde ich. Das hat sowas von Wiese sogar. Also
ja,
so.
Finde ich auch.
Ja. Passt sehr zum Sommer.
Absolut.
Schön.
Ach, da ist ja auch das Flensburger Wappen drauf. Das ist ja lustig. Mit die Schleswiger Löwens und das alles. Also der Landesteil, ne?
Ja, so viel geht da in der Nase jetzt nicht vor sich.
Ist ein riesiger Früchtekorb, finde ich. Das ist...
Ja.
Ganz, ganz viel Früchte. Und so ein bisschen gerstig. Also ein bisschen getreidig, ja, ist doch schön. Ein bisschen brotig, wunderbar. Schön. Ja, wollen wir mal probieren?
Auf jeden Fall.
Ja, dann Prost.
Prost.
Interessant.
Ja, schön mild. Also super süffig.
Hat aber eine ordentliche Hopfenbittere. Also was mich jetzt erstmal nicht stört, ich finde es gut.
Ja. Ja, wenn man das mag, aber finde ich sehr angenehm und sehr erfrischend auf jeden Fall.
Ja.
Kohlensäure ist auch nicht, also ist da, aber nicht schlimm. Also ich finde ja, manche Biere haben für mich irgendwie viel zu viel Kohlensäure, aber das ist angenehm. Auch wieder schön frisch.
Es wundert mich, dass du das so magst. Weil das ist ja, also im Nachhall, das ist ja Grapefruit Galore.
Ja, aber ich finde, das passt irgendwie gut zusammen. Mit diesem...
Was du ja eigentlich überhaupt nicht machst.
Strohblumen, stimmt. Ich weiß. Nee, aber hier funktioniert das irgendwie. Vielleicht auch wegen dieser ganzen Strandassoziation. Das hat sowas, von vornherein ist man so geprimed auf Frische und, weiß ich nicht, vielleicht schon auf Algen und Salz. Keine Ahnung. Nee, ich finde, das passt sehr gut. Also die Bittere mit dem, mit diesem blumig-strohigen Sommerabendgeschmack.
Ja, ich lese hier nochmal vor, ne? Gebraut mit Küstengerste und dem Wasser der Flensburger Gletscherquelle. So nämlich.
Relativ schnell weg, ja.
Schön.
Ja. Unkompliziert, finde ich. Also, ja,
kann man machen.
Wenn man mit der Bittere, dann ist alles schön.
Ist schön. Also kann man machen.
Tja.
Ja, was machen wir damit?
Solide finde ich, einfach gut gemacht. Ja, was machen wir damit? Unsere Skala von 1 bis 7, wobei muss man auch dazu sagen, 7 das Beste ist. Also ich bin eigentlich sehr positiv beeindruckt. Ich möchte ihm mal wieder eine 4 geben, weil das ist wirklich solide und schmeckt mir einfach sehr gut. Also da könnte ich, also da ist ja eh nicht viel, ist ja nichts Schlimmes dran.
Nö,
ohne Alkohol. Okay. Das könnte ich auch den ganzen Abend trinken.
Also absolut. Ja.
Angenehm.
Ja. Das finde ich auch. Interessant ist, dass dieses Flensburger erstaunlich viel Körper für einen Flensburger hat. Das liegt an der Hefe, wahrscheinlich.
Ah, ja.
Ja, weil ansonsten hat ja jedes Becks mehr Körper als ein Flensburger. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Ja, also ich finde das auch echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat das Becks, letzte Woche war das, ne?
Ja.
Sogar noch ein bisschen besser geschmeckt. Fand ich ein bisschen spannender noch. Aber dieses ist auch echt gut. Also wirklich, ich würde dem auch 4 Punkte geben. Ich bin da bei dir. Die haben beide 4 Punkte verdient. Die kriegen jetzt, haben die auch letzte Woche, dem Becks haben wir auch 4 Punkte gegeben. Da muss dieses auch 4 Punkte kriegen. Und das heißt, der Plopp und das Flensburger Strandlager 0,0 hat von Jenny 4 Punkte bekommen und von mir auch. Ach, dieses Geklapper immer. Herrlich.
Einfach gut.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und auch irgendein Bier hinten raus.
So ist es. Wir hören nämlich nächste Woche. Ich nehme einfach mal an, dass das jetzt alles französisch ausgesprochen wird. Olivier Legois und das Ensemble Put mit The Chaining Loops. Das klingt auch schon mal wieder interessant. Außerdem hören wir Alt mit Ataraxia und wir sprechen über Nebenwege.
Mhm.
Nicht Nebelwege, da könnten wir auch mal, sondern Nebenwege. Und verkosten weiterhin alkoholfreie Biere. Mal schauen, was uns da noch so zuläuft.
Oh ja, wird auf jeden Fall spannend. Es lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuhören. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und was ihr auch tun solltet, ihr solltet uns gerne kommentieren, wo man uns kommentieren kann. Wisst ihr ja, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast als auch bei uns auf dem Blog natürlich, auf der Homepage. Und man darf uns auch E-Mails schicken. info@feuilletöne.de ist die E-Mail. Das kann man auch machen, info@feuilletöne.de. Feuilletöne, also das Töne sozusagen, dann natürlich mit OE. Gut, findet man aber auch alles auf unserer Homepage. Wo man uns übrigens auch kommentieren kann, ist natürlich Mastodon und Blue Sky. So, woanders sind wir nicht mehr. Aus guten Gründen. Mhm. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.